Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, so klang es, das gute alte westdeutsche Fernsehen. Verbunden auch mit dem Namen Klaus Doldinger, dem Mann, der vielen Serien den Sound einhauchte, dessen Musikerkarriere aber viel, viel umfangreicher war und so lang. Geboren 1936, gestorben jetzt mit 89 Jahren. An Klaus Doldinger wollen wir erinnern hier bei Fazit, an Ein Fall für zwei, Tatort natürlich, Das Boot. Später schrieb Doldinger dann ja auch die Filmmusik für Die unendliche Geschichte. Das Saxophon war sein Instrument. Schon in den 50ern ging es los in einer Dixie-Band. Eine Tournee in den USA, das Doldinger-Quartett, Bebop-Einflüsse, dann Tanz- und Rockmusik. Die Bands Motherhood und Passport, 70 Jahre im Zeichen der Musik. Odilo Klausnitzer über einen großen deutschen Jazzmusiker und sein bewegtes Leben.
Was wäre die deutsche Film- und Fernsehunterhaltung ohne Klaus Doldingers Musik gewesen? Sein spannungsvolles Ohrwurmthema läutete jahrzehntelang den sonntäglichen Krimi-Klassiker Tatort ein. Er schrieb die Titelmelodien zu den TV-Serien Liebling Kreuzberg und Ein Fall für zwei. Und auch sein wohl größter kommerzieller Erfolg ist unauflöslich mit Bildern verbunden. Die Musik zu Wolfgang Petersens Das Boot. Nicht zuletzt für seine Leistung als Filmkomponist hat Klaus Doldinger das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Im Herzen aber war er ein Jazzmusiker und mit seiner Band Passport einer der am beständigsten Aktiven der deutschen Szene. Seit ihrer Gründung 1971 führte Doldinger die Gruppe durch wechselnde Besetzungen und Stilphasen. Passport experimentierte mit arabischen, mit brasilianischen und mit Blues-Einflüssen, aber immer behielt die Band ihren charakteristischen Grundsound. Das war ein pulsierender Groove, über den sich Doldingers expressives Saxophon schwang.
Natürlich gibt es immer Stücke, wo man vielleicht etwas zurückhaltender reinbläst und intoniert, die dann auch etwas weicher werden. Aber eigentlich liebe ich am meisten einen zupackenden Stil auf dem Tenorsaxophon.
Geboren wurde Klaus Doldinger 1936 in Berlin. Die Kriegsjahre verbrachte er in Wien, weiter ging es nach Bayern und Düsseldorf. Dort begann seine Musikerkarriere, mit der er praktisch die ganze Entwicklungsgeschichte des deutschen Nachkriegsjazz durchlief. Noch als Schüler gründete der später studierte Tonmeister eine Dixieland-Kombo. Anfang der 1960er Jahre wandte er sich mit seinem Quartett einem erdigen Modern Jazz zu. Unter dem Pseudonym Paul Nero machte Klaus Doldinger nebenher Tanzmusik, die später unter DJs Kultstatus erlangte. Zur gleichen Zeit erhielt er erste Aufträge aus der Film- und Medienbranche. 1969 gründete er die Jazzrock-Formation Motherhood, als Schlagzeuger und Gelegenheitssänger dabei ein gewisser Udo Lindenberg. Zwei Jahre nach Motherhood folgte schließlich Passport. Die deutsche Antwort auf die amerikanische Supergruppe Weather Report wurde die Band in den USA genannt. Über 30 Plattenveröffentlichungen, Tourneen um die ganze Welt und Zusammenarbeiten mit internationalen Gastmusikern dokumentieren ihre Erfolgsgeschichte. Noch in seinem 9. Lebensjahrzehnt stand Klaus Doldinger mit der Gruppe regelmäßig auf der Bühne. Und auch mit Passport ist Doldinger immer einem Instinkt gefolgt, der sein ganzes Musikerleben geprägt hat. Dem untrüglichen Sinn für Grooves und eingängige Melodien.
Grundsätzlich liegt es mir am Herzen, Stücke zu komponieren, die auch irgendwie erkennbar sind. Sagen wir mal, nicht gleich wieder verrauschen, wenn es gespielt ist. Und die Zuhörer haben keinen Bezug dazu. Also ich denke, man muss auf irgendeine Art und Weise auch die Herzen der Menschen erreichen. Also es braucht Mut dazu.
Odilo Klausnitzer über Klaus Doldinger, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Werner Schwab ist als Dramatiker in den 90er Jahren mit seinen deftigen Stücken so richtig bekannt geworden, allen voran Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos, in dem er auch eigene Kindheitserfahrungen verarbeitet hat. Im Stück heißt sein Alter Ego Hermann Wurm, ein junger Mann, der künstlerisch nach Höherem strebt, mit seiner Mutter zusammenlebt und mit ihr in innigem Hass, könnte man wohl sagen, verbunden ist.
Der Herr Hausherr hereinkommt bei der Tür, dann sag ich dem aber, dass du an einem jeden Tag meine Kunst in die Abwasch transportierst und in den Mistkübel schmeißt. Und dann wird der Herr Hausherr ein Geld für mich herausziehen aus seinem Hosensack und mich dir wegnehmen. Und dann werde ich ein waschechter Künstler sein können. Außerhalb von dir. Der Hermann Wurm ist ein stadtbedeutender Maler. Wird es dann heißen, der hat es geschafft, der Wurm. Und du wirst dann ganz alleine sein, weil du eine alte Frau bist.
Ja, vielleicht haben Sie die Stimme erkannt. Stefanie Reinsperger war hier zu hören in der Rolle des Hermann Wurm. Heute Abend war Premiere am Wiener Burgtheater und für Fazit mit dabei Christoph Leibold. Guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend zurück nach Berlin.
Abgesehen davon, dass Stefanie Reinsperger ja eine tolle Schauspielerin ist, Herr Leibold, gibt es einen tieferen Grund, weshalb die Rolle des Hermann Wurm mit einer Frau besetzt wurde?
Nö. Also ich konnte dem keine tiefere Bedeutung beimessen. Das ist einfach so gesetzt, weil sie gut ist und weil sie es kann. Sie hat ja auch schon vor einem Jahr am Burgtheater den Lilium von Ferenc Molnár gespielt, auch eine Männerfigur. Hier gibt es zum Ausgleich, gibt es diese Familie Kovacic, die haben zwei Töchter, die sind dann mit zwei jungen Männern besetzt, Jonas Hackmann, Tilman Tuppi. Aber auch das hat keine tiefere Bedeutung. Dieser Hermann Wurm, den sie spielt, Stefanie Reinsperger, das ist ja so ein Muttersöhnchen, Sie haben es ja schon erwähnt, ein verhinderter Maler, gerne großer Künstler, aber eigentlich in kleinbürgerlicher Enge gefangen, eben mit dieser Mutter, einer Pensionistin, in einen Zwei-Personen-Haushalt gesperrt. Ich glaube, Hassliebe ist fast zu wenig gesagt. Das ist schiere Verachtung. Hermann nennt sie eine schändliche alte Sau. Und ja, Stefanie Reinsperger spielt das so in kurzen Hosen wie so ein trotzig bösartiges Riesenbaby. Sie ist einerseits eine Naturgewalt, die kann aber auch ganz zart sein, was auch passt zu dieser verletzten Künstlerseele, die ja in diesem Hermann auch steckt, bei aller Talentfreiheit. Und das ist so eine Wunde, in die die Mutter immer erfolgreich reinbohrt. Und dann schlägt eben Stefanie Reinsperger als Hermann Wurm verbal blindwütig zurück. Und was sie vor allem auch wunderbar kann, die Stefanie Reinsperger, ist mit dieser Schwabsprache umgehen, diesem, das ist ja so ein Kunstdialekt voller Derbheiten. Die Volksvernichtung ist es eine seiner Fäkaliendramen, so hat er es genannt. Und gleichzeitig sprechen die ja total verschraubt, wie wenn sie mit dem Geschwollenen die eigene Einfalt verdecken wollen würden. Und das ist von Schwab total kunstvoll geformt. Und Stefanie Reinsperger, die kostet das aus in der ganzen, der grellen Vielfarbigkeit dieser Sprache.
Und bleibt da genug Raum für die anderen SchauspielerInnen? Weil es sind ja noch mehr Figuren auf der Bühne als nur Mutter und Sohn, ne?
Also wenn ich mit der Mutter anfange, Marisi Riegner, die hat es wirklich nicht leicht, weil die ist einfach schon stimmlich und von der Präsenz eigentlich nur das halbe Kaliber von Stefanie Reinsperger. Die hält aber ganz gut dagegen mit so einem suffisanten Sarkasmus. Und es gibt eben noch mehrere Figuren, wie Sie sagen, das spielt ja in einem Mietshaus, das so ein bisschen die Gesellschaft abbildet. Also so das Klassensystem. Also Hermann und seine Mutter sind, wir würden heute sagen, das Prekariat. Dann gibt es eben die Familie Kovacic, Mittelschicht, und die Frau Grollfeuer, eine Professorenwitwe, so das Groß- und Bildungsbürgertum verkörpert, die ist auch so die schillerndste Figur. Also Dünkel ist da auch gar kein richtiger Ausdruck dafür, sondern die redet von, von Untermenschen und lädt dann alle zum Geburtstag ein, um sie zu vergiften. Das ist eben die Volksvernichtung. Eine abstoßende Tat, aber man sieht auch das Treiben davor und man sieht dann auch, dass es eine total dysfunktionale Gesellschaft ist. Und Frau Grollfeier sieht das auch sehr klar. Und Franziska Hackl hält das wirklich so zwischen diesem Herrenmenschentum und einem verzweifelten Weltekel in der Schwebe. Also auch toll gespielt und wirklich auch grotesk, komisch und konkurrenzfähig mit Stefanie Reinsberger sind Sebastian Wendelin und Zeynep Bujaric als Herrn Frau Kovacic. Also eher so ein lächerlicher Choleriker, der sich ständig aufplustert und sie sehr spitzzüngig, sehr leicht pikiert. Also das ist auch wirklich ein Vergnügen, diesem bizarren Paar zuzusehen.
Ist denn diese Volksvernichtung mehr als eine düstere Groteske? Also ist sie nur grotesk oder auch wirklich tief abgründig?
Das ist eine knifflige Frage, weil Fritzi Wartenberg, die Regisseurin, vielleicht tatsächlich zu sehr so das Groteske und die dunkle Komödie rauskehrt. Man weiß ja bei Werner Schwab, was einen erwartet. Das provoziert heute jetzt nicht mehr so wie damals vor 35 Jahren. Und da wird es schnell so ein bisschen folkloristisch. Das Abgründige versucht die Regisseurin übers Bühnenbild herzustellen von Jessica Rockstroh. Nämlich, es besteht aus einer Parkettwand, die aufgestellt ist. Und je nach Szene sehen wir verschiedene Interieurs und verschiedene Möbel quasi als Publikum aus der Vogelperspektive. Also bei den Wurms eine Küchenzeile, bei den Kovacic eine total geschmacklose, giftgrüne Sofalandschaft so mit Flocati-Teppich und bei Frau Grollfeuer dann Perserteppich und eine Kaffeetafel, was wie so ein Fallenbild von Daniel Spörri, wer das vor Augen hat, wo so die Sachen festgepappt sind am Tisch, weil es ja sozusagen hochkant steht und wir von oben drauf schauen, Tassen, Teller, Kuchen, alles festgeklebt. Und für die Darsteller wird die Bühne dann so ein bisschen ja, wie so eine Kletterwand. Die hangeln sich da von Stuhl zu Bügelbrett zur Couch. Ob das jetzt so wirklich ein Bild ist für zwingendes Bild für Balancieren an Abgründen und wirklich sinnbildlich für Abgründigkeit. Das sei mal dahingestellt, aber es ist auf alle Fälle ein toller Anblick.
Sie haben es ja gerade gesagt, dass dieses Stück jetzt doch auch schon 35 Jahre so auf dem Buckel hat. Die Uraufführung war ja in München damals von Christian Stückel inszeniert. Mhm. Passt es heute noch in unsere Zeit? Oder wie aktuell ist es eigentlich noch?
Ja, da sind wir natürlich ein bisschen bei diesem Folklore-Problem. Also im Prinzip ist es so ein Kunstkosmos, wo man sich aber auch wirklich überlegen muss, kann man das überhaupt aktualisieren? Aber ich finde, es steckt schon sehr viel drin, was heute noch relevant ist. Also diese Figuren, die sprechen ja alle total ungefiltert aus, was sie so an Niedertracht in sich tragen, an Neid den anderen gegenüber. Ein bisschen in der Weise, wie Menschen das natürlich manchmal tun, aber meistens doch eher so nicht ganz so direkt. Und mich hat das erinnert an die eigentlich an die Enthemmung, die wir zum Beispiel in sozialen Netzwerken erleben, wo man wirklich ungefiltert alles raushaut. Also heute würden wir Hate Speech sagen. Das ist so eine Entgrenzung im Grunde, die bei den Figuren von Schwab auch schon da ist, aber die leben das quasi voll analog im Nahkontakt aus. Man kann das jetzt nicht darauf hin inszenieren, das wäre schwierig, aber ich glaube, es wäre doch für mich, hätte sich das stärker eingestellt und auch noch schmerzhafter eingestellt, wenn Fritzi Wartenberg vielleicht ein bisschen weniger auf Komik und auf Pointe gesetzt hätte und auch die Bühne, so toll die ist, hat vielleicht zu sehr was von satirisch überspitzter Milieustudie und hat dann so eine Spur, was Puppenstubenartiges, was dann die wahre Monstrosität vermissen lässt. Aber ich muss sagen, das ist natürlich jetzt auch Jammern auf hohem Niveau.
Christoph Leibold über Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos. Das Stück von Werner Schwab ist am Wiener Burgtheater zu sehen. Nächste Vorstellung ist am Dienstag und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Leibold.
War mir ein Vergnügen.
Gerd Natschinski. Er war einer der wichtigsten Komponisten der DDR. Er schrieb Filmmusiken, populäre Schlager und Chansons, aber eben auch Operetten und Musicals, darunter Messe Schlager Gisela aus dem Jahr 1960. Axel Ranisch hat für die Komische Oper Berlin eine Neufassung gemacht und jetzt kommt Gisela auch in Cottbus auf die Bühne. Heute Abend war Uwe Friedrich für Fazit bei der Premiere. Hallo nach Cottbus.
Hallo, guten Abend.
Was hat es denn mit diesem Messeschlager Gisela überhaupt auf sich?
Das ist ein total spannendes Werk des unterhaltenden Musiktheaters, wie das in der DDR hieß, 1960. Da stand die Mauer ja gerade noch nicht. Und es werden auch eine Menge Anspielungen gemacht. Es spielt in Berlin in einem VEB Berliner Schick, also einem Modehaus. Und die fahren dann auch immer mal wieder über die Grenze. Es wird die Sekretärin ins KDW geschickt, um einen Dior-Katalog zu holen. Das war natürlich jetzt ist das durchaus immer noch ein Lacher. Das war natürlich damals schon eine ziemlich politische Geschichte, sowas auf die Bühne zu bringen. Dann wurde die Mauer gebaut. Das Stück war wahnsinnig erfolgreich bei der Berliner Uraufführung. Dann wurde die Mauer gebaut. Das Stück wurde erst vom Spielplan genommen, dann noch einmal komplett überarbeitet vom Komponisten Natschinski und dann immer mal wieder in verschiedenen Versionen vorgestellt, in der Neuköllner Oper zum Beispiel im Jahr 1999. Interessanterweise gibt es eine echte Cottbusser Aufführungsgeschichte. Das war ja eine Textilstadt, Cottbus, eine sehr reiche, auch in DDR-Zeiten noch. Da gibt es natürlich einen Bezug. Das wurde also 1961 hier schon gespielt, auch 99 und jetzt in dieser Fassung von Axel Ranisch. Und man muss auch sagen, und Adam Bensby, der die musikalische Einrichtung gemacht hat.
Und das scheint, wenn man ihn so zuhört, eine Geschichte erstmal so aus dem normalen Leben der DDR zu sein, aber eben auch aus einer anderen Zeit, nämlich 1960, so um 1960 herum. Diese DDR gibt es ja nicht mehr, aber die Sehnsucht nach den alten Zeiten vielleicht ja umso mehr. Ist das ein nostalgischer Abend in Cottbus?
Ja, jein. Also insofern schon, als man einem, wenn auch gemischten, schon ziemlich jungen, aber eben auch dem älteren Opernpublikum begegnet oder Stadttheaterpublikum. Und die lachen natürlich bei jeder Anspielung auf Seid bereit und auf Selbstkritik. Es gibt eine herrliche musikalische Nummer zum Thema Selbstkritik und dass die uns alle weiterbringt. Das kennen die natürlich noch. Und da aus eigener Anschauung und nicht nur aus den Geschichtsbüchern oder aus der Erzählung der Eltern. Und dann wird dieses FDJ-Lied gesungen, das dann auch mitgesummt wird im Publikum. Sehr ironisch, nicht so sehr. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es nostalgisch ist, sondern dass das sofort ansprang und die natürlich wussten, wo wir uns befinden zeitlich.
Was macht denn die Musik von Gerd Natschinski aus?
Das sind zum einen ungeheuer schmissige Melodien. Das hat wirklich Drive und Swing und sehr unterhaltsam und ist nicht diese sozialistische Kampflieder-Marschmusik. Wir hören mal in den Anfang des Stücks rein. Johannes Zurl hat das dirigiert hier in Cottbus, ein Dirigent, der wirklich die Grammatik dieser Musik beherrscht. Das hat ungeheuren Schwung gehabt. Der hat alle Solisten, es gibt nur einen Gast, das ist Julia Klotz, also eine Gisela Schlüter-Wiedergängerin, die sehr Kess-Berlinert. Alle anderen sind aus dem Ensemble, Gesine Vorberger, eine herrliche Emma Puhlmann. Also er animiert die alle zu tollem Gesang. Es gibt auch eine sehr schöne Choreografie von Thomas Hepp. Das war unglaublich gut gemachtes Unterhaltungstheater.
So, und wie wird das Ganze jetzt in Cottbus inszeniert? Also was gibt's denn da zu sehen?
Wir haben eine bunte Landschaft, im Grunde eine Kiste von Cary Gaylor, der die Bühne gemacht hat, akustisch super, immer mein Credo oder mein Ceterum Censeo, baut doch geschlossene Räume, hat er gemacht, klingt klasse, wird auch verstärkt natürlich. Kostüme von Saskia Wunsch, unglaublich farbenfroh, zwar Anspielungen an die 60er Jahre, aber auch in die Gegenwart reichen, das ist keine Kopie der DDR-Mode, was wir da sehen. Und dieses gesamte Ensemble, Heiko Walter als der unfähige Robert Kuckuck oder Anne-Martha Schreutemaker als Gisela, eben dieser Messeschlager wird von ihr entworfen. Sie setzt sich gegen diesen unfähigen Mann durch. So schön gespielt, mit so einem wahnsinnigen Timing, mit unglaublichem Humor. Ein wirklich toller, witziger Abend, an dem es viel zu lachen gibt. Zwischendurch wird es dann auch sogar ein bisschen rührend. Es gibt so eine Trennung von einem Liebespaar zwischendurch. Die kriegen sich natürlich am Schluss. Aber da merkt man, dass das Publikum wirklich so mitgeht, wenn er rausstürmt. Wirklich herrlich, totale Empfehlung. Von Berlin ist man in anderthalb Stunden mit der Regionalbahn da. Und man kommt nach der Aufführung sogar wieder weg. Also unbedingt hingehen, wer kann.
Uwe Friedrich über Messeschlager Gisela, ein Stück DDR-Musikgeschichte, diese Operette von Gerd Naczynski, die am Staatstheater Cottbus jetzt wieder auf dem Programm steht und am 25. Oktober, also heute in einer Woche, ist die nächste Vorstellung. Der Maler Max Beckmann hat nicht nur ein umfangreiches Werk hinterlassen mit diesen typischen Großstadtszenen, in denen traumatische Erfahrungen des Krieges oft in rauschhaften Zuständen ertränkt zu werden scheinen. Aber es gibt auch unzählige Porträts und Selbstporträts, bei denen Beckmann immer in verschiedene Rollen schlüpfte. Zweifelsohne ein Selbstdarsteller, an dessen Wesen man offenbar nicht so richtig rankam. Von diesem Max Beckmann gibt es nun neue Zeugnisse, und zwar nicht künstlerischer Art, sondern Tagebucheinträge. Denn nach seinem Tod wurden diese Tagebücher nur auszugsweise veröffentlicht. Inhalte, die ein gewisses Bild des weltbekannten Künstlers stärkten oder kreierten. Aber das ist wohl nur ein Teil der Wahrheit. Christiane Zeiler vom Max-Beckmann-Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München ist Teil eines Forscherteams, das sich nun auch die geschwärzten bzw. nicht veröffentlichten Stellen angeschaut hat. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Frau Zeiler, in ersten Zeitungsartikeln kann man jetzt über die dunklen Seiten in Anführungszeichen des Malerstars Max Beckmann lesen. Sex, Suff und Lästereien. Eine Schwäche für Schweinswürstel hatte er offenbar auch. Was wissen wir denn jetzt mehr über Max Beckmann?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was jetzt zutage getreten ist und worauf viele sich stürzen. Natürlich hatte Beckmann Sex. Es ist natürlich jetzt so deutlich geworden, weil er dafür immer diese Abkürzung X verwendet hat und wir nach langem Vergleichen und Gegenlesen zu dem Schluss gekommen sind, das ist ein Code, ein Zeichen für ein sexuelles Erlebnis, welcher Art auch immer. Mhm. Und das ist natürlich nicht neu, es war ja davon auszugehen, dass ein Mann wie Beckmann auch Sex hatte, aber es ist natürlich jetzt etwas, was die Leute sehr interessiert und was immer wieder als Top-Thema jetzt gehandelt wird, aber es ist nur eins von vielen, vielen Themen.
Ja, aber interessant ist ja, wenn er das so verschlüsselt oder halb verschlüsselt hat, dass er anscheinend schon an Leser seiner privaten Tagebücher gedacht hat.
So weit würde ich gar nicht gehen. Ich denke, bei Beckmann ist es eher ein sich selbst vergewissern, was eigentlich so ein Generalbass in seinem Leben ist, wie auch seine Selbstporträts und der Drang, jeden Tag Tagebuch zu schreiben, auch wenn er also gegen Ende seines Lebens in den letzten Wochen kaum noch Kraft hatte. Man sieht es auch am Schriftbild. Aber er musste Tagebuch schreiben. Das ist etwas, wo er nicht dran vorbeikam. Und dieses Markieren von dem, was er gegessen hat oder in welchem Kinofilm er war oder eben auch das X, das war etwas, was dazugehörte.
So, jetzt waren ja gewisse Teile der Tagebücher schon veröffentlicht. Aber die Witwe war es, also seine Frau, die ihn überlebt hat, die eben entschieden hat, was geht da nach außen und was nicht. Jetzt heißt es, sie hätten geschwärzte Stellen im Prinzip auch sichtbar machen können. Also jetzt frage ich erst mal technisch, geht das eigentlich leicht?
Es gibt keine geschwärzten Stellen. Ich muss kurz dazu sagen, er hatte ja zwei Frauen. Die erste Frau, Minna Tube, hatte auch ein paar Tagebücher, diese frühen Tagebücher von 1903 und 4 und 8 und 9 und 12 und 13. Und diese Tagebücher, die sind jetzt im Max-Beckmann-Archiv. Die hat er ihr überlassen und die sind im Zuge der Nachlässe zu uns gekommen. Und die späten, 1940 bis 50, also diese große Lücke, ist auch bekannt. Beckmann und Quappi haben ihre Tagebücher verbrannt, als die Deutschen in Amsterdam einmarschiert sind. Und 1940 bis 50 diese Tagebücher, die hat Quappi in ihren Händen gehabt in New York und hat sie abgetippt. Und während des Abtippens hat sie Sachen weggelassen.
Ah.
Sie hat nichts geschwärbt, sie hat nicht eingegriffen, sie hat nicht irgendwas vernichtet, sondern sie hat selber entschieden, was sie davon weglässt. Und das hat ganz, ganz legitime Gründe auch. Also weil sie hat einfach wirklich eine Platz, sie wollte einfach alle 10 Jahrgänge in einem Buch publiziert haben. Und das ist einfach auch ein Platzproblem. Und sie hat viele Dinge nicht lesen können. Und sie hat natürlich despektierliche Äußerungen von ihm und Alkohol und Frauen, solche Dinge hat sie runtergefahren. Und wir mit dem Abstand von 75 Jahren und nicht der Familie angehörend haben dann natürlich nicht so große Schwierigkeiten damit, wenn er Leute namentlich verunglimpft, was ja eigentlich auch lustig ist. Also wenn er Inkasso für Picasso schreibt oder Rüsselschwein für Horst Jansson, das ist auch gar nicht bös gemeint. Beckmann hat Spaß gehabt an sowas. Er hat Humor gehabt und er hat gerne mit Sprache gespielt. Aber für die Witwe war das natürlich anders, wenn sie mit diesen Leuten auch noch zu tun hatte. Und da steht halt einfach Rüsselschwein statt Jansson. Da hatte sie sich halt ein bisschen geniert wahrscheinlich.
Sie haben alle diese Inhalte jetzt auch für jeden zugänglich online gestellt. Es sind 1350 Seiten ungefähr, also wenn man in Seiten zählt. Was hat Sie erstaunt bei der Sichtung?
Erstmal waren wir ganz platt, auch dass so viel fehlte. Das war ja in den Editionen nicht kenntlich gemacht. Dann natürlich eben diese Kodierungen von Namen, die wir zum großen Teil überhaupt noch nicht kannten und die sehr lustig waren und sehr aufschlussreich. Dann, dass er sehr genau auch über seine Finanzen Auskunft gegeben hat. Das ist auch etwas, was die Witwe aus nachvollziehbaren Gründen so ein bisschen unterlassen hat. Also Einkünfte aus Bildern und Verkäufe. Und das sind Dinge, die unglaublich wichtig auch natürlich sind für die Forschung, für Prominenzforschung und Ähnliches. Und jetzt so ganz mich persönlich hat wirklich auch sein Humor und seine Zartheit und seine Anteilnahme auch überrascht, weil er das in seiner Selbstinszenierung ja immer gerne ein bisschen unterschlägt und sich so ein bisschen als sehr grimmige gibt, auch in den Selbstporträts. Und er hat eine ganz einfühlsame, zarte, humorvolle Seite, die in diesen Tagebüchern immer wieder aufblitzt. Also er diszipliniert sich dann selber gerne und möchte nicht sentimental werden, aber hat diese Zartheit auch und das ist sehr überraschend eigentlich auch und sehr schön.
Erfährt man auch etwas über die Zeit, in der er gelebt hat?
Auf jeden Fall. Das ist auch natürlich ein großer Punkt gewesen. Es hat vor allem Nina Peter sehr erstaunt, die ja diese Exiljahre in Amsterdam bearbeitet hat und uns beide hat es erstaunt, dass er kommentiert tagespolitisches Geschehen, er kommentiert die Hinrichtung der Hitler-Attentäter. Also es sind Dinge, die auch von Quappi viel weggelassen wurden. Und damit entstand das Bild, das ist ein komplett überzeitlicher, unpolitischer Mensch, der irgendwo schwebt. Das ist nicht so. Er hat in den Wochenschauen im Kino oder auch auf der Straße Gerüchte halber, er hat Nachrichten natürlich mitbekommen und er hat sich Sorgen gemacht und kommentiert.
Mhm.
Und das ist auch ein neuer Aspekt, der so mit der Figur Max Beckmanns noch gar nicht untersucht wurde. Genauso wie Beckmann als Kinogänger. Und das sind viele Dinge, die man jetzt durch die Tagebuchforschung, durch diese Grundlage, die wir da geschaffen haben, neu untersuchen kann. Mit den Schlagwörtern Kino zum Beispiel oder Zweiter Weltkrieg oder historisches Ereignis. Sie haben ja diese Schlagwörter, wo sie auch filtern können und sich einfach mal die Tagebücher anschauen. Die Einträge, wo er im Kino war.
Wie hat er denn die Weltlage, die Kriege, die er erlebt hat und eben auch das Exil verkraftet?
Das saß schon tief, also die Angst, man merkt es dann auch, er ist zwar in den USA, aber die Angst dann, er musste ja nochmal zurück und wieder einreisen, das war notwendig, weil er kein unbefristetes Visum hatte und er hat 1948 große Ängste gehabt, dass er nicht rausgelassen wird, diese Dinge, und dann sozusagen auch wieder vor dem Nichts steht und er hat dann mit der Koreakrise, die ihm ja die Europareise hier 1950 machen wollte, sozusagen verhindert hat, das hat ihm große Angst gemacht, dass das jetzt wieder losgeht. Und er war schon schwer vom Ersten Weltkrieg traumatisiert und von der Zeit im Exil in Amsterdam sicherlich auch. Also dieses Grundvertrauen, wie wir es kennen, in die Demokratie und in den Frieden, die hatte er natürlich nicht.
Mhm. Frau Zeiler, was hat es denn jetzt mit dem Schweinefleisch auf sich?
Schweinefleisch.
Schweinswürstel.
Ja, also das ist natürlich auch dieser, also erstens war er ein Genussmensch, hat sehr gerne gut gegessen und gut getrunken und er hat das notiert und das kommt sicher auch aus der Zeit der Entbehrung. Wenn er was Gutes gekriegt hat, dann hat er das aufgeschrieben, aber das war dann auch Rehrücken oder es war dann auch Kalbsbraten oder es war in Chinatown in New York ein gutes Essen.
Aber wir können festhalten, es gibt eine Menge neues Material über Max Beckmann, aber dem ist nicht zu entnehmen, dass er ein schamloses, verruchtes Leben geführt hat.
Nein, wer definiert schamlos? Nein, es gibt eine Menge neues Material und es macht richtig Spaß, habe ich jetzt auch schon so die Rückmeldung bekommen von vielen, da rumzusurfen und zu filtern und einfach ganz persönlich zu überlegen, okay, was, wenn einem irgendein Jahr oder irgendeine Person oder irgendetwas wichtig ist, schauen wir mal, ob Beckmann was dazu gesagt hat oder was hat er denn über Nolde geschrieben und so weiter. Und man kann da jetzt wunderbar, wir haben fast 1200 Personen auch da jetzt verlinkt sozusagen und indiziert, da können Sie viel entdecken.
Christiane Zeiler vom Max-Beckmann-Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München über die Tagebücher von Max Beckmann, die jetzt online zur Verfügung stehen, jedem, der Interesse hat und will. Frau Zeiler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, und wer jetzt sofort nachlesen will, findet die Einträge von Max Beckmann unter www.beckmann-tagebücher.de. Morgen geht die Frankfurter Buchmesse zu Ende und da ist nochmal ein Höhepunkt, die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Karl Schlögl. Dazu natürlich mehr in der morgigen Fazitausgabe. Ein Thema wurde bei dieser Buchmesse aber immer wieder verhandelt, KI. Zu den Branchen, die sich durch künstliche Intelligenz vermutlich massiv verändern werden, gehört auch der Hörbuchmarkt. Eigentlich boomt der total, aber es gibt eben die Sorge, dass künstliche Intelligenz bald komplette Hörbücher produzieren könnte und dass man das nicht einmal merkt. Nils Schniederjahn hat sich auf der Messe umgehört.
Ich bin ein Mensch und kein dummes Ding. Also ich bin ein Mehrzeller, ja, und kein Einzeller. Ich brauche diesen Dreck nicht.
Hört man sich bei der Frankfurter Buchmesse unter Hörbuchsprechern um, wie sie zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in ihrer Branche stehen, erlebt man bei ihnen große Gefühle.
Deswegen lehne ich auch jede Zusammenarbeit mit Studios oder Verlagen ab, die das Thema an mich herantragen. Das mache ich nicht mit.
Viele Hörbuchverlage verpflichten sich inzwischen vertraglich, die Stimmen der Sprecherinnen und Sprecher nicht für das Training von künstlicher Intelligenz zu verwenden. Zum Beispiel die Firma Lauschmedien.
Also viele Sprecher, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die schließen sich da zusammen, die gehen aktiv dagegen vor, die arbeiten nicht mit Verlagen oder Vertrieben zusammen, die was für die KI machen, die eben keine Klausel haben, von wegen wir füttern nicht die KI, sondern die KI füttern, die weigern sich da, die machen das nicht.
Erklärt Johanna Rehl. Kein Wunder, dass sich Sprecher absichern. Mithilfe künstlicher Intelligenz lässt sich Text inzwischen schnell und einfach vertonen. Und auch wenn die Qualität noch nicht ganz an menschliche Sprecher herankommt.
Die Legende besagte, dass asketische Mönche hoch in den schneebedeckten Bergen das Portal zu einer anderen Welt geöffnet hatten. Mächtige Geister waren auf die...
Werden die KI-Stimmen doch immer besser? International setzen viele Hörbuchverlage bereits auf die Technologie bei ihrer Hörbucherstellung. So bieten Amazon und Audible englischsprachigen Autoren, die ohne Verlag direkt bei ihnen veröffentlichen, die kostenfreie Erstellung eines Hörbuchs via KI an. Auch HarperCollins hat letztes Jahr eine Kooperation mit dem größten Anbieter von künstlich generierten Stimmen angekündigt. Nur in Deutschland scheint man sich noch nicht ganz ranzutrauen.
Unsere Haltung ist, keine KI-generierten Inhalte zu veröffentlichen. Dazu stehen wir auch, da bleiben wir.
Sagt etwa Beate Muschler, die bei Penguin Random House für das Thema KI zuständig ist. Die menschliche Stimme.
Das ist unsere DNA sozusagen. Der Ansatz ist eher zu schauen, natürlich, wo kann man vielleicht in der Produktion schlanker werden, also Pre- und Post-Production, um an der Stelle vielleicht effizienter zu werden. Und dann kann man vielleicht dadurch auch tatsächlich mal das ein oder andere Hörbuch mehr machen. Aber ich würde nicht bei der DNA anfangen, sozusagen.
Tatsächlich findet man auf der Messe keinen deutschen Hörbuchverlag, der offen zugibt, mit KI zu arbeiten. Aber viele haben es schon probiert. Zum Beispiel die Firma Klangkantine Audiobooks, wie Antonin Blank erklärt.
Wir haben in der Vergangenheit mit KI-Hörbüchern, nämlich TTS, also Text-to-Speech-Hörbüchern, experimentiert. haben dabei allerdings festgestellt, dass für uns der Produktionsprozess aktuell noch sehr zeitintensiv ist.
Es lohnt sich bislang also einfach zeitlich nicht. Blank sagt, vor 2 Jahren ging ein regelrechter Ruck durch die Branche, als die technischen Möglichkeiten plötzlich deutlich besser wurden. Doch seitdem habe sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz eigentlich nirgendwo durchgesetzt.
Wenn KI überhaupt eine Chance hat auf dem Hörbuchmarkt, dann ist es wirklich dieser Low-Budget-Sektor, der damit gut bedient werden kann. Und ich glaube, da sind wir bestimmt in 3-4 Jahren so weit, dass der überwiegend auch von TTS-Stimmen gesprochen werden kann. Und da wird gerade so dieser, ja, sagen wir mal so, dieser Ramsch-Bereich, vielleicht Erotik oder die Schmuddeltitel, muss der KI nicht fragen, ob sie das lesen will, die macht das einfach.
Doch gerade hochwertig produzierte Titel werden in Deutschland noch immer geschätzt wie nirgendwo sonst. Hier gibt es eine lange Hörspieltradition, hier bauen Sprecherinnen und Sprecher regelrechte Fangemeinden auf. Darum sind die meisten Verlage optimistisch, nicht nur mit der KI mithalten zu können, sondern gerade von ihrem Einsatz in allen anderen Sphären zu profitieren. Beate Muschler von Penguin Random House.
Wir werden wahrscheinlich auch geflutet werden mit einer Flut an KI-generierten Nachrichten, Wetter, Verkehr. Und jetzt sind wir ja im Bereich von Unterhaltung, von Geschichten erzählen. Das hat ja irgendwie an sich auch schon was zutiefst Menschliches. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch gerade der USP sein wird, dass man so eine Geschichte von den Menschen erzählt bekommt.
Bloß. Ob der Qualitätsunterschied auch in Zukunft so groß bleibt, wenn der Rest der Welt auf KI-Hörbücher setzt, und ob sich die Anspruchshaltung des Publikums nicht irgendwann ändert, wenn sie überall sonst mit KI-Inhalten überschwemmt werden, das können auch die Hörbuchverlage bislang nicht versprechen. Vielleicht ist die menschliche Stimme dann tatsächlich das besondere Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht wird sie aber auch irgendwann zur Nische, zum Premium-Produkt für die wenigen, die es sich leisten wollen.
Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse zum Thema KI. Und die Buchmesse war natürlich auch Thema in den Feuilletons der zurückliegenden Woche. Ulrike Timm hat sie nochmal durchgeblättert und da war natürlich noch viel mehr.
Die Woche begann verheißungsvoll mit der Rückkehr der 20 lebenden israelischen Geiseln aus Gaza und einem Waffenstillstand. So verheißungsvoll, dass die Süddeutsche Zeitung ihren Kommentar tatsächlich mit »Ein Held namens Trump« betitelte. Ohne Fragezeichen. Am Ende der Woche, als klar wurde, wie fragil die Vereinbarung eben doch ist, als die Hamas in Gaza auf offener Straße ihre Gegner exekutierte und die Rückführung der toten Geiseln stockte, hätte man das Fragezeichen hinter Trumps Heldentum womöglich schon wieder gesetzt. Die Freude war so groß, dass über alle Dissonanzen hinweggesehen wurde, stellt der Schriftsteller Doron Rabinovici in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fest. In der Süddeutschen Zeitung machte die israelische Schriftstellerin Zeruiah Shalev ihrem Herzen so Luft. Wie absurd das ist. Der Präsident einer fremden Supermacht kümmert sich mehr um die israelischen Bürger als ihre eigene Regierung. So wie Katar, die Türkei und Ägypten sich weit mehr um die Bewohner des Gazastreifens kümmern als die Anführer der Hamas. Das sieht ihr Schriftstellerkollege Rabinovici im schon erwähnten Artikel der Wochenendausgabe der Frankfurter Allgemeinen ähnlich, wenn er meint, wer in Tel Aviv Trump hochleben ließ, drückte somit nicht selten auch seinen Zorn auf die Regierung in Israel aus. Dass die Knesset zum Empfang des US-Präsidenten weniger einer Abgeordnetenversammlung glich als einer Fankurve, das hat Rabinovici befremdet. Zeruiah Shalev ließ uns in der Süddeutschen Zeitung auch ihr Erschrecken gewahr werden. Bei einem Anschlag 2004 wurde sie schwer verletzt. Nun kommt ausgerechnet der Drahtzieher dieses Anschlags im Tausch gegen die Geiseln frei. Was, wenn er wieder tötet, fragt sich Shalev und hofft doch auf Frieden und Heilung für Israelis wie Palästinenser. Harter Schnitt. In Deutschland war die Frankfurter Buchmesse das kulturelle Ereignis der Woche. Sie ist die größte ihrer Art, aber wie viel Bedeutung kommt ihr tatsächlich zu? Auf der Frankfurter Buchmesse geht es vorbei an Papierwolken in Rosa und Lila und an Regalwänden mit blutigen Messern und am vollsten ist es da, wo es Schnittchen gibt, dämpfte Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau jedweden weihevollen Ton. Nun ist das mit den umlagerten Schnittchenständen auf jeder Messe so, von Auto über IT bis eben Buch. Aber Marie Schmidt in der Süddeutschen Zeitung blies letztlich ins gleiche, höchst skeptische Horn, als sie schrieb: Im Bereich anspruchsvoller Literatur lasse sich kein Geld mehr verdienen, hört man. Es klingt schon nicht mehr wie eine Klage, eher wie die Feststellung von Bekanntem. In offene Mikrofone würde das wohl keine Verlegerin, kein Lektor sagen, um die eigenen Autorinnen und Autoren nicht zu verunsichern, deren Werke man trotz allem mit Engagement pflegt. Schon allein, weil das Neue, das Interessante, der ganz andere Blick eben doch meistens aus diesen künstlerischen Sphären der Literatur kommt. Aber die Frage stellt sich immer dringender, wie sich die Kunst neben aller willkommenen Unterhaltung auf dem Buchmarkt behaupten kann. Soweit die Süddeutsche Zeitung. Freude aber in der Zeit, dass die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger den Deutschen Buchpreis für ihren Roman Die Holländerinnen erhielt, hält Adam Sobuczynski für ausgezeichnet. Ein Buch, das uns hinreißend verunsichert und zeitdiagnostisch sei, meint er. Elmiger sei dem Lebensgefühl unserer Gegenwart auf der Spur, dieser Ahnung, dass sich Selbstverständlichkeiten auflösen, dass wir nicht mehr sicher sind, ob die liberale Weltordnung noch eine Zukunft hat. Soweit Adam Sobuczynski in der Zeit. Wobei an den gepriesenen Roman gar nicht so leicht heranzukommen ist, bedauerte Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen. Er ist seit Wochen vergriffen, weil der Hansa Verlag keine Druckerei finden konnte, die Kapazitäten frei hatte. Entwarnung aber folgte sogleich. Zum Ende dieser Woche sollen jetzt gleich 100.000 Exemplare auf einmal ausgeliefert werden. Und somit können die Holländerinnen von Dorothee Elmiger das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Gestiegene Kosten durch Papierpreise, Produktion, Auslieferung, das Ende der werktäglichen gedruckten Taz war lange ausgerufen. Jetzt raschelt das Papier nur noch samstags. Wochentags erscheint die Tageszeitung rein digital. Für alte Menschen wie mich ist das ein trauriger Moment, sagte Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur bei der Abschiedsfete. Das Raschelgeräusch der Zeitung könne er auch digital abspielen, beruhigte man ihn. Nur Klopapier ist unersetzlich, titelt der entsprechende Artikel in der Süddeutschen. Für die Sonderausgabe am Freitag fuhr die Taz nochmal ordentlich auf. 40 Seiten, künstlerisch gestaltet, mit Stimmen von der wehmütigen, aber tapferen Abonnentin der ersten Stunde, Linda, bis hin zu T.C. Boyle. Halt dich an deiner Zeitung fest, schallte es uns entgegen. Dabei bleibt die Taz als erste rein digitale überregionale Zeitung Avantgarde. Das betont die Welt. Und die Frankfurter Allgemeine meint, nun schaut die ganze Branche, die unter dem Herstellungspreis der Papierzeitung ächzt, wie das bei der Taz wohl läuft. Wir nehmen wehmütig Abschied und verweisen noch einmal auf die sehr geliebte Kolumne Berichtigung, die es nicht ins digitale Format geschafft hat. Denn Fischgräten in den Kulturteil vom Vortag einwickeln, das gehe nun einmal mit App und Smartphone nicht mehr, konstatierte die Taz-Glosse zuletzt ganz sachlich. Fehler werden weiterhin passieren, gibt die Berichtigung zum Schluss ganz richtig zu bedenken und fragt ins Digitale hinein, ob sie noch irgendwo redaktionell aufgespießt werden. Wir hoffen das Beste.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.